Ich hätte wahrscheinlich nur halb so viel von der Welt gesehen, wie wenn ich nicht mit dem BMX-Fahren angefangen hätte. Also es ist auch einfach dieser Aspekt, wo es einen hinbringt, wo man Leute kennenlernt, wie man die Leute kennenlernt. Und dementsprechend würde ich auch sagen, das, was einen guten Skatepark auch besonders ausmacht, ist die Community um den Skatepark drumherum. Jeder BMXer hat mindestens zwei, drei andere Fahrräder im Regelfall noch daheim. Also es ist durch diese Faszination BMX entsteht auch die Faszination Radfahren. Das wollen wir weitergeben. Der Punkt Selbstbewusstsein, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen supportet, unterstützt, Gemeinschaftsgefühl und einfach sagt, boah, voll krass, ich bin jetzt da die drei Stufen auf dem Pausenhof runtergesprungen.
Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Mein Name ist Florian Sturm und schön, dass ihr wieder oder auch zum ersten Mal dabei seid. Mein heutiger Gast ist Johannes Winkelmann. Johannes ist 28 und leidenschaftlicher BMX-Fahrer. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat ein BMXler im Karl-Podcast zu suchen? Eine ganze Menge. Denn Johannes bietet seit mehreren Jahren BMX und Fahrrad-AGs an bayerischen Schulen an. Er trainiert dort mit den Kindern aber nicht nur Sprünge und wie man sicher in einer Quarterpipe unterwegs ist, sondern gibt ihnen allerhand Wichtiges mit für den Straßenverkehr, für die eigene Selbstwirksamkeit beim Fahrradreparieren und ja, auch wenn es kitschig klingt, fürs Leben. Was das genau ist, darüber spreche ich mit Johannes in dieser Folge. Außerdem stellt er den BMX-Ort schlechthin vor, den jeder Fahrradfan besucht haben sollte. Wir sprechen über Verfolgungsjagden mit einem Sicherheitsbeamten und wie einer von Johannes Schülern mit gerade mal 11 Jahren vor kurzem seinen ersten Double Backflip gestanden hat. Also setzt den Helm auf und macht euch bereit, denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Johannes Winkelmann. Hallo Johannes, herzlich willkommen im Karl-Podcast.
Hallo Flo, schön, dass ich dabei sein darf.
Sag mal, wann hast du zuletzt auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
Boah, das ist so circa 2 Tage her, das war am Samstag. Da haben wir eine Art Eröffnungsveranstaltung für so einen Pumptrack und Dirtpark gemacht. Viel weiter als der Weg vom Auto bis zur Musikbox war es leider nicht, weil ich dann den Rest des Tages am Mikrofon stande. Aber ja, das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich auf dem Rad stand. Beziehungsweise Quatsch. Wir sind danach als gesamte Truppe mit der Baufirma abends noch weggegangen und ich bin mit dem Fahrrad bis zum Bahnhof gefahren.
Welches Gefühl verbindest du mit dieser Fahrradfahrt?
Boah, Fahrradfahren im Allgemeinen, würde ich sagen, ist einfach Freiheit. Du setzt dich drauf und kannst dich selbst entscheiden, in welche Richtung du fährst und fährst einfach irgendwo entlang. Es macht im Regelfall Spaß. Dadurch, dass wir so ein bisschen den BMX-Background haben, springt man vielleicht mal den einen oder anderen Bordstein auf dem Weg noch hoch oder runter. Ja, ich würde mal sagen, das ist das, was ich mit Fahrradfahren verbinde. So ein Gefühl von Freiheit und Möglichkeit, überall hinzukommen. Je nachdem, wie viel Zeit man natürlich auch hat und mitbringt.
Und du hast das eine Stichwort, warum wir dich in den Karl-Podcast eingeladen haben, auch schon gesagt, und zwar BMX. Du bist jetzt 28 und fährst, ich glaube, seit über 15 Jahren BMX. Und das ja noch mindestens, so wie ich das hier mitbekomme, mit der mindestens der gleichen Begeisterung wie früher. Kannst du uns dieses Phänomen BMX mal erklären für die Leute, die noch nicht wissen, was es damit auf sich hat, beziehungsweise was für dich auch das Spannende, das Coole daran ist?
Also ein BMX ist quasi ein kleines Fahrrad, im Regelfall 20 Zoll und hat den Sinn und Zweck, dass man damit so viel springen und Tricks machen kann wie möglich. Dementsprechend sind die Räder aufgebaut, haben keine Gangschaltung, meins hat nicht mal eine Bremse. Es ist nicht unbedingt verkehrssicher, würde ich behaupten. Es hat einfach, wie gesagt, diesen Sinn und Zweck, dass man damit so hoch und weit springen kann, wie es geht, sich dabei so oft dreht wie möglich, das Fahrrad so oft dreht wie möglich. Und das Fahrrad das auch mal aushält, wenn es während dieser Drehungen und Rotationen doch mal aus 2, 3 Metern auf den Boden fällt. Was das an sich ausmacht, ist meiner Meinung nach einfach auch wieder diese Freiheit. Also es gibt mittlerweile Strukturen und Vereine, es ist alles seit 2020 olympisch. Aber an sich fährt jeder doch auch so ein bisschen für sich selbst. Man kann selbst entscheiden, auf welche Tricks man Lust hat. Mal ist man 5 Stunden im Skatepark und fährt davon 4 Stunden Und man ist man 5 Stunden im Skatepark und quatscht davon 4 Stunden mit irgendwelchen Leuten, die daneben dran sitzen und auch fahren. Man motiviert sich gegenseitig. Also auch wenn man alleine fährt, fährt man eigentlich zusammen. Ich denke mal, das ist aber bei anderen Arten des Fahrradfahrens sehr, sehr ähnlich. Und ja, das ist für mich das Schöne, dieses Miteinander, obwohl man es alleine macht, natürlich auch beim BMX-Fahren so ein bisschen dieses Adrenalin und sich überwinden, über irgendwelche Dinge springen, neue Tricks ausprobieren. Einfach auch das umsetzen, was man für sich selbst so ein bisschen im Kopf hat. Ich meine, man sitzt auch bei anderen Radsportarten wahrscheinlich immer mal abends im Bett und denkt darüber nach, wo man als nächstes hinfährt, wie man da hinfährt, ob man dabei irgendeinen Sprung machen kann. Und einfach das dann in die Realität umzusetzen, im Skatepark oder auf der Straße oder im Dirtpark oder wo auch immer, ist eine schöne Sache.
Und wenn du jetzt mal mit dem Johannes von heute auf den Johannes vor so, ne, so 12, 13 Jahren, also du hast schon damals ein bisschen BMX-Erfahrung, was warst du damals für ein BMX-Fahrer, als du angefangen hast?
Ein gefährlicher, würde ich behaupten. Also ich war wirklich eher weniger Technik und ich würde auch über mich selbst sagen, dass ich nicht besonders talentiert bin, aber manchmal vielleicht den nötigen Mut oder auch den nicht nötigen Mut mitbringe und manchmal einfach Dinge probiere, die andere vielleicht nicht probieren würden. Da gibt es zum Beispiel eine kleine Story, da gibt es den sogenannten 360, also wenn man sich einmal mit dem Rad um 360 Grad dreht. Und ein Freund, mit dem ich damals angefangen habe zu fahren, der saß in der Schule neben mir, der konnte die schon aus dem Stand und hatte einfach die Drehung und die Rotation raus. Und ich habe mir einfach im Skatepark so ziemlich die höchste Rampe gesucht und habe gemeint, ich springe da jetzt runter und mache das einfach dabei, weil dann habe ich ja mehr Zeit. Mhm. Und es hat funktioniert. Und ja, ich glaube nicht, dass Linus hieß mein Freund damals, ich glaube nicht, dass Linus je überhaupt von dieser Rampe runtergesprungen wäre. Aber den Trick an sich konnte er viel besser als ich. Und da würde ich meinen Jugendlichen ich vielleicht mitgeben, manchmal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ich hatte einige Knochenbrüche in meiner Jugend. Hatte mal ein Schuljahr, wo ich in Sport einfach eine 5 drinstehen hatte, weil ich nie teilgenommen habe, weil ich immer verletzt war. Ja, Vorsicht ist manchmal so ein gesundes Maß an Vorsicht und Nachsicht.
Aber der Sprung von der Rampe, der ist damals gut gegangen.
Der ist gut gegangen.
Ich frage mich.
Den findet man noch auf meinem Facebook-Profil irgendwo.
Ich frage mich, wie man gerade solche Tricks oder auch ne, einen Frontflip oder einen Backflip, wie man sowas übt, wenn man keine, ich weiß nicht, wie bei den Gymnasten in dieser olympischen Disziplin, ne, die haben dann so eine riesen schaumstoffgefüllten Becken. Sowas habt ihr ja vermutlich nicht. Aber also da muss man ja dann wirklich committed sein und ne, jetzt, du kannst ja den Frontflip nicht nach der Hälfte aufhören, ohne dass es irgendwie wehtut. Wie gehst du, wie geht man an sowas ran?
Zum Glück gibt es genau sowas fürs Fahrrad. Also es gibt auch sogenannte Formpits, Schaumstoffbecken, Schnitzelgruben, wie auch immer man das nennen mag. Da gibt es einige Hallen, die haben sowas. Outdoor ist relativ selten, weil man kann sich vorstellen, wenn das alles nass wird, wird es relativ schnell sehr, sehr eklig. Und ja, meistens geht man dann in so eine Halle mit so einem Schaumstoffbecken. Oft haben die dann noch so Luftkissenrampen dahinter, dass man das auch erstmal auf so einem Luftkissen dann probieren kann. Und dann tastet man sich immer weiter ran. Bei mir zum Beispiel, ich habe auch meinen ersten Backflip, glaube ich, erst vor 2 Jahren geschafft und vor 2 Jahren erst angefangen. Ich habe es nie verstanden. Ich habe es ein paar Mal probiert, auch im besagten Schaumstoffbecken einfach nur genau kopfüber drin gelandet und da hatte ich so dieses Szenario, dass ich einmal mit meinem Helm drin stecken geblieben bin, weil ich wirklich 180 Grad gedreht habe, kopfüber eingetaucht und dann wollte ich da raus und dann kann man sich so vorstellen, wie der Helm da so ein bisschen eingeklemmt ist und man will immer so hoch, aber es funktioniert nicht.
Kannst du uns mal mitnehmen in diesen Moment, ne? Du fährst dann da, bist dann in dieser Halle und nimmst dir jetzt vor, dass du diesen Backflip versuchst. Wie muss ich mir das vorstellen? Nimm uns mal mit in diese Situation.
Du stehst dann da oben. Im Optimalfall hast du jemanden, der das vielleicht schon mal gemacht hat, die noch 2, 3 Tipps mitgibt, die einem auf die Schulter klopft und sagt, jetzt musst du halt durchziehen. Also das ist ein Ding, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich manchmal einfach selbst überwinden muss und überhaupt erstmal diesen ersten Schritt wagt, da den Kopf in den Nacken zu legen. Und Regel Nummer 1, Fahrrad nicht wegschmeißen. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass das Fahrrad irgendwo in die Luft fliegt und wieder auf dich drauf. Aber sobald, solange du das Fahrrad eigentlich hast, landest du immer ganz gut im Schaumstoffbecken. Aber eigentlich steht man nur oben, hat manchmal wahnsinnige Angst oder auch Respekt, versucht sich zu überwinden. Und das Schönste ist dann aber trotzdem, wenn man dann reinfliegt und merkt so, okay, es könnte funktionieren. Es könnte tatsächlich klappen. Und man sich da rantastet. Die Angst wird immer so ein kleines bisschen weniger vielleicht. Manchmal aber auch nicht, wenn man dann doch wieder einen ganz schlechten Versuch mal zwischendrin hatte. Wenn man gedacht hat, okay, ich hab's jetzt. Und dann kann es einen doch auch mal wieder ganz schnell zurücksetzen auf den Boden der Tatsachen. Ja, und das Schöne ist aber, es sind immer Leute außenrum und die feuern einen an, die unterstützen einen. Es entsteht einfach, es ist eine wahnsinnig schöne Stimmung, wenn mal jemand seinen ersten Salto irgendwie irgendwo versucht. Ja, also wie gesagt, immer mit Respekt, mit ein bisschen Angst und Nervenkitzel und allem verbunden. Aber ich glaube, genau deswegen ist es auch umso schöner, wenn es dann klappt.
Wie bist du eigentlich selber zum BMX-Fahren gekommen?
Mit der Nachbar meines Cousins hatte damals so ein hatte ein BMX. Ich fand so Radfahren eh schon immer cool, habe mit meinem normalen Straßenrad so ein paar Wheelies versucht und mal einen Bunnyhop. Hat aber alles nicht gut geklappt. Wie gesagt, ich war, glaube ich, nicht besonders talentiert auch in dem, was ich da getan habe. Und dann eines Tages bin ich mit dem BMX von einem Nachbarskind gefahren, von meinem Cousin, stand da hinten auf den sogenannten Pegs. Das sind diese Stangen, die da so als Verlängerung dran sind. Und eigentlich sind die dafür da, dass man da so Gelände entlang rutscht und was weiß ich. Aber ich könnte wetten, einige von euch standen da vielleicht auch schon mal drauf, haben sich transportieren lassen oder haben gesehen, dass irgendwelche Leute darauf transportiert werden. Und wir sind voll mit bestimmt 25, 30 km/h durchs Dorf gefahren. Ich stand hinten drauf und habe gemeint, ich spring da jetzt runter hinten. Und dachte, ich kann das bestimmt auch ausrennen. Bin abgesprungen, voll auf die Schnauze geflogen. Meine ganze Schulter war offen, aber irgendwie fand ich super geil. Und habe also, dann 2 Tage später das besagte Rad für 50 Euro abgekauft. Und dann ging's los.
Also es war jetzt kein traumatisches Erlebnis in dem Sinne, dass du gesagt hast, es ist mir viel zu gefährlich, aber vielleicht hat dich dieses, ne, diese Mystik und dieses Adrenalin und diese Gefahr und dieser Mutaspekt, von dem du ja schon jetzt mehrfach gesprochen hast, vielleicht ist es auch gerade der gewesen, der dich so ein bisschen angezogen hat.
Kann ich mir gut vorstellen. Also was ich davor noch so sportlich gemacht habe, war, ich habe Judo gemacht, da fliegt man auch so ein bisschen rum und springt. Ich habe Fußball gespielt. Da war ich dann aber auch Torwart und wollte so in die Ecken hechten und alles. Also ja, ich glaube, so dieses Springen und irgendwie ein bisschen Fliegen hat es mir schon immer angetan gehabt. Und dann die Möglichkeit zu sehen, dass irgendwie ein Nachbarskind ein BMX hat und so dieser einfache und schnelle Zugang dazu. Weil so war ich planlos. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wo ich so ein BMX herbekomme, wo ich das kaufen kann, was gut ist, was das kostet. Und es war am Ende auch ein richtig, richtig bescheidenes BMX, das ich da gekauft habe. Aber es war trotzdem so dieser erste Schritt da rein. Und dann habe ich das so ein halbes Jahr gemacht und dann gemerkt, okay, im Internet gibt's da richtig Videos von Leuten, die da voll die Tricks machen. Es gibt Online-Shops, es gibt Räder, die irgendwie qualitativ viel besser aussehen als meins, die irgendwie alleine vom Anblick 10 Kilo leichter aussehen. Dann habe ich da, glaube ich, zum Geburtstag damals eins bekommen, ein ordentliches, und dann ging's richtig los. Hab zum Glück noch meine Schulsitznachbarn überzeugen können davon, dass er sich auch sowas so holt. Und dann haben wir da angefangen und saßen nur noch im Unterricht und haben irgendwelche BMX-Hefte durchgeblättert und überlegt, was für Teile wir uns als nächstes kaufen. Haben da richtig akribische Listen geführt, was wir für Teile wollen, was das kostet, wie viel das wiegt, weil das Gewicht natürlich auch für uns wichtig war. Wir hatten dann da so richtig Tabellen und haben das alles im Unterricht ausgerechnet, wobei wir vielleicht doch lieber so ein bisschen hätten aufpassen sollen.
Ich meine, wenn man es in Matheunterricht integriert, ist doch super.
Ja, ist leider am Ende doch nur einfaches Plus- und Minusrechnen, was mir dann doch eher weniger gebracht hat.
Und hast du dieses allererste Fahrrad noch?
Nee, da hat nichts von überlebt. Es ist es ja auch, man kauft sich, wenn man dann einmal so ein Rad hat, das halbwegs passt, dann fährst du das nicht, bis es kaputt ist, sondern du wechselst einfach mit der Zeit die einzelnen kaputten Teile aus. Also wenn jetzt der Lenker verbiegt, dann holst du dir einen neuen Lenker. Wenn jetzt die Felge kaputt geht, holst du dir eine neue Felge. Und dementsprechend gab's nie wirklich ein neues Fahrrad. Bis zu dem Punkt, wo ich dann so meinen ersten Sponsor hatte, Und da gab es dann einmal ein neues Fahrrad und es war wie Weihnachten mitten im Jahr.
Und als ihr dann, dein Sitznachbar und du, als ihr dann im Unterricht gesessen habt und eure Aufmerksamkeit nicht auf die Lehrerin oder den Lehrer gerichtet habt, sondern dann quasi in diesem Heftchen rumgeblättert habt, hast du dich da dann mit diesen neuen Teilen, mit dieser Liste, habt ihr euch da irgendwo auf einem Skatepark schon gesehen oder was ging euch, was ging dir da durch den Kopf, als du da dein Traumfahrer zusammengebastelt hast?
Boah, mir ging wahrscheinlich durch den Kopf, dass ich mir wahrscheinlich leider nie so kaufen werden kann. Ich meine, man geht in die Schule. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einem Getränkemarkt gearbeitet und habe für 5-6 Euro die Stunde Kästen geschleppt. Und wenn so ein Fahrradrahmen 300 € kostet, dann kann man sich denken, wie lange ich da Kästen schleppen musste. Und das hat nicht ganz so funktioniert. Wir haben uns dann doch eher Teile gebraucht, irgendwo gekauft von irgendwem. Natürlich auch nicht immer das, was wir genau wollten. Wir standen ganz viel da und haben unsere Fahrräder auch selbst lackiert, um die so ein bisschen so anzupassen. Wir haben dann mit 15 Jahren irgendwo auf dem Skatepark gestanden, mit Schleifpapier alles abgeschliffen und mit irgendwelchen Sprühdosen draufgesprayt. Einfach nur, um das Rad so ein bisschen für uns cooler zu machen.
Ich meine, man identifiziert sich ja dann auch mit dem Fahrrad, oder? Weil das ist ja eigentlich voll. Mehr als nur ein Fahrrad.
Voll. Ich war immer bekannt dafür, dass mein Fahrrad recht bunt war. Ich fand viele Farben ganz, ganz toll. Das war aber auch die Zeit, da habe ich dann so bunte Hosen getragen, hatte grüne, blaue, gelbe Hosen. Und es war dann so ein bisschen, es gehört dann zu dem Style von einem auch dazu. Und ich würde auch sagen, dass mein Fahrrad heute wahrscheinlich stylmäßig vielleicht auch zu mir passt.
Kannst du das mal beschreiben, dein Fahrrad, wie es heute aussieht?
Auf jeden Fall schlichter. Ich habe so einen Raw-Rahmen, also nur Klarlack drauf, man sieht die Schweißnähte. Man hat so einen beige-grünen, einen olivgrünen Sattel. Alles ein bisschen kräftiger, ein bisschen robuster. Sonst wirklich alles schwarz an dem Fahrrad, außer dieser Rahmen, der einfach nur raw ist und ein knallrotes Kettenblatt dazu.
Und
also als kleines Extra, um doch so ein kleines bisschen Farbe drin zu haben.
Ein kleines Highlight quasi.
Ja, genau.
Lass uns mal nochmal zurückgehen in so die Anfangszeit. Du hast dann gemerkt, dass es was für dich ist und hast deinen Sitznachbarn dann überzeugt, aber ich weiß nicht, hattet ihr damals schon einen Skatepark um die Ecke? Oder also wie habt ihr trainiert und wie hast du diese Begeisterung dann damals so aufrechterhalten bei dir?
Anfangs, es gab einen Skatepark in Erlangen, da komme ich her. Da sind wir so mit dem Rad 20 Minuten hingefahren. Das haben wir 1-2 Mal die Woche gemacht. Das war ganz cool. Und dann waren wir einfach außen auf der Straße immer mal fahren und haben irgendwelche Bordsteine genutzt, wir haben irgendwelche Erhebungen aus dem Boden genutzt, Treppenstufen. Ich kann mich an einen Tag erinnern, da sind wir bestimmt 4 Stunden lang einfach so eine Dreier-Treppenstufe immer wieder hoch und runter gesprungen, beziehungsweise eher runter. Hochspringen war damals noch nicht drin. Im Winter waren wir in Parkhäusern, aus denen wir immer wieder vertrieben wurden, weil natürlich der Hausmeister dann Angst um die Autos da drin hatte oder ähnliches. Hallen und überdachte Möglichkeiten gab es kaum. Gibt's auch leider heute immer noch nicht in Bayern so richtig. Falls hier irgendwer zuhören sollte, der da irgendwas machen kann, kümmert euch bitte um Skatehallen und trockene Möglichkeiten in Bayern. Dankeschön. Weiterer Punkt. Es wurde dann ein Skatepark quasi vor meiner Tür gebaut, so nachdem ich so 1,5 Jahre gefahren bin. Und da habe ich dann eigentlich meine Jugend verbracht, so wahrscheinlich das Alter von 15 bis 18 und dann war ich da fast jeden Tag. Dann haben wir im Zuge dessen festgestellt, dass in Herzogenaurach, was so 20, 30 Radminuten waren, auch ein super cooler Skatepark steht, der noch besser ist als der bei uns. Und dann habe ich meine Zeit von 18 bis 20 wahrscheinlich in diesem Skatepark verbracht.
Was macht einen guten Skatepark aus?
Einmal natürlich die Rampenvielfalt, was es für verschiedene Rampen gibt. Er muss eigentlich nur besser sein als der Nachbarskatepark. Das ist also quasi so ein bisschen, wenn die anderen Parks schlecht sind, dann sticht der andere halt besser raus. Wo ich immer in den letzten Jahren viel durch ganz Europa gefahren bin und da verschiedenste Skateparks gefahren bin, bin ich auch nur noch halb so motiviert, den in Herzogenaurach zu fahren. Für mich ist der nicht mehr so super gut, wie es vor Jahren war. Aber ja, das war damals das Ding und da habe ich dann viel, viel Zeit verbracht, da dann auch verschiedene Leute kennengelernt und mit einem bin ich dann nach dem Abi, haben wir uns einen Fiat Ducato gekauft, der schon ein bisschen ausgebaut war und sind dann einmal quer durch Europa gefahren, beziehungsweise über Frankreich, Spanien, Portugal und wieder zurück für fast ein halbes Jahr. Das Ding hatte keine Servolenkung. Wir natürlich sparsam, wie es nur sein kann, gewesen und irgendwie dann keine Mautstraßen genutzt und ohne Servolenkung über die Pyrenäen gefahren.
Oh Gott.
Wir haben dann so gekurbelt und hatten alle Muskelkater danach in den Armen, obwohl wir uns die Fahrt sogar geteilt haben. Aber ja, war schön. Und ich würde sagen, ich hätte wahrscheinlich nur halb so viel von der Welt gesehen, wie wenn ich nicht mit dem BMX-Fahren angefangen hätte. Also es ist auch einfach dieser Aspekt, wo es einen hinbringt, wo man Leute kennenlernt, wie man die Leute kennenlernt. Und dementsprechend würde ich auch sagen, das, was einen guten Skatepark auch besonders ausmacht, ist die Community um den Skatepark drumherum. Also oft ist es auch einfach nur ein Treffpunkt und ein Ort, wo man weiß, da sind die Freunde. Und wie gesagt, manchmal ist man 5 Stunden da und quatscht 4 Stunden, weil einfach super coole Leute da sind, mit denen man auch so viel macht. Und manchmal fährt man 4 Stunden davon. Ja, also um es nochmal zusammenzufassen, gute Rampen, gute Community um den Skatepark drumherum. Und das ist das Erfolgskonzept, würde ich behaupten.
Und als ihr dann durch Europa gefahren seid, durch Südeuropa für diese 6-7 Monate, gibt es da irgendeine Location, irgendeinen Park oder auch ganz allgemein in Deutschland, von dem du sagst, dieser Skatepark, der hat irgendwie, ne, abgesehen von der Community, weil die ändert sich ja immer irgendwie, die ist dann auch so ein bisschen tages- und wochenabhängig, wen man auch selber mitbringt, aber welche Location würdest du den BMX-HörerInnen von Karl, den Leuten, die vielleicht damit mal anfangen wollen, welche Location würdest du denen empfehlen?
Ganz klar, Barcelona. Barcelona ist so der Place to be für Skateboarding, BMX, Mountainbike. Man hat ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Barcelona selbst ist von der Architektur her fast schon Skatepark. Also es ist wirklich... Was die jedes Jahr an Skateboard- und BMX-Tourismus haben, ist der Wahnsinn. Und was ist, wenn man jetzt mal auf YouTube BMX Barcelona eingibt oder Skateboard, es kommen so viele Videos, wo keiner überhaupt in irgendeinem Skatepark fährt. Es sind einfach nur diese ganze Architektur und wie es gestaltet ist. Natürlich hat Barcelona aber trotzdem auch dazu noch schöne Skateparks und viele. Und insbesondere auch für Mountainbiker gibt es so ein bisschen außerhalb den La Poma Bike Park. Die haben auch wieder so eine Schnitzelgrube. Die haben Luftkissenrampe, die haben Sprünge ohne Ende. Ja, kann ich sehr empfehlen. Aber fahrt nicht mit einem Wohnmobil nach Barcelona rein. Und wenn, passt bitte ganz, ganz doll auf. Wir waren, wie gesagt, fast ein halbes Jahr unterwegs. Hatten eigentlich in keiner Stadt Probleme und in Barcelona standen wir keine 24 Stunden, ohne dass 2 Mal in unser Auto eingebrochen wurde.
Ach krass.
Dementsprechend passt auf in Barcelona.
Okay, danke auf jeden Fall für den Tipp und auch für den Vorsichtshinweis. Wie ist denn das, wenn in Barcelona so viel auch auf nicht, also außerhalb von Skateparks gefahren wird? Gibt es da dann mit der Polizei, mit den Behörden Probleme, weil ich, also BMX ist vielleicht noch was anderes als Skateboard, aber wie geduldet ist das da, beziehungsweise auch da, wo du sonst fährst, in der Öffentlichkeit?
Boah, es ist wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Vor allem in Barcelona hat man ganz oft das Gefühl, es ist eigentlich alles egal so. Also, du kannst machen, was du willst und du kannst fahren, wo du willst. Und zum Beispiel die Skateboarder, die haben so einen ganzen Museumsplatz mittlerweile eingenommen seit Jahren. Das ist das MACBA, das modernes Kunstmuseum quasi. Und der Platz eignet sich super zum Skaten. Und es ist auch schon wie so ein zweiter Skatepark. Und wenn du da hingehst, da wird den ganzen Tag geskatet und abends ein paar Bierchen getrunken. Das ist auch so richtig so ein Ort geworden, wo sich Leute treffen, bevor sie dann in die Stadt reingehen. Auch Leute, die jetzt nicht aktiv BMX oder Skateboard fahren. Ja, da ist zum Beispiel egal, da ist eher das Problem, dass teilweise die Skater die BMXer nicht da haben wollen. Also wir hatten das schon, dass wir da fahren wollten und die haben uns Cola vor die Reifen geschüttet, dass wir da nicht fahren, weil sie meinen hier nur Skateboard, kein BMX. Mit Polizei und Co. Meistens ist es egal, aber wenn sie dann kommen, wird's meistens teuer. Also es ist wirklich absurd. Du machst eigentlich, was du willst. Und dann habe ich das Gefühl, manchmal schalten sie so einen Schalter um und so, ach ja, komm, jetzt gehen wir da mal hin. Und jetzt gibt's richtig Ärger. Und da gibt's Stories von Leuten, die wirklich ihre BMX-Räder abgeben mussten. Die sie dann irgendwie für 500 Euro von der Polizei wieder freikaufen mussten.
Ach, krass.
Ich kenne eine Geschichte von einem Freund aus Berlin, der irgendwie dann zwischendrin auf Instagram Aufrufe gemacht hat, dass er alles Mögliche braucht, um sein Fahrrad jetzt verkehrssicher zu machen, sein BMX, weil er es einmal als verkehrssicher der Polizei vorführen muss, weil die ihn quasi damit rausgezogen haben im Straßenverkehr. Ich selbst hatte auch schon, wir waren mal auf einem Schulhof, haben wir fahren, und dann kam auch die Polizei und hat gemeint, wir sind da jetzt quasi in diesen Schulhof eingebrochen und hat uns behandelt wie Schwerverbrecher. Also wir haben uns da wirklich, die haben uns dann an die Wände gestellt, wir haben unsere Ausweise so vor uns gehalten, die haben Fotos von uns gemacht, eine riesen Trara drumherum. Und dann, es war wirklich auch traurig auf eine Art und Weise, weil man dann aus den ja Mikrofonen gehört hat, so, hey, hier wird eine Frau daheim von ihrem Mann gerade geschlagen und kommt nicht raus und ruft um Hilfe. Und dann habe ich die angeschaut und gemeint, so, sag mal, solltet ihr vielleicht nicht dahin fahren? Und dann kam so ein Argument wie, ja, hey, Verbrechen ist Verbrechen und muss von uns behandelt werden. Ich habe danach der Schulleitung eine nette Mail geschrieben, habe gemeint, hey, wenn sie irgendwelche Schäden an ihren Pausen vorfindet, soll sie sich bitte melden. Wenn nicht, uns freuen, wenn die Anzeige einfach fallen gelassen wird, weil sie wusste ja auch gar nichts von. Das hat die Polizei aufgenommen, an die Schule weitergeleitet und sie war nur so, oh ja, entschuldigt den Stress, gar kein Problem, dass ihr hier gefahren seid. Schön, dass ihr Fahrrad fahrt, so ungefähr.
Ach krass. Also die Anzeige wurde dann auch fallen gelassen.
Ja, die Anzeige wurde dann fallen gelassen. Aber ja, ich hatte auch schon mal eine Verfolgungsjagd mit jemandem quasi, der sich als hauseigener Uni-Security gesehen hat. Und auch meinte, wir haben jetzt hier sein nagelneues Unigelände zerstört. Ich hoffe, diese haben wir natürlich nicht. Und ich hoffe, diese Person hört hier nicht zu. Aber ja, der hat uns wirklich gepackt und festgehalten. Und wir sind dann irgendwie so ein bisschen weggefahren. Ich dachte, der zerreißt mir jetzt mein T-Shirt. Und war aber auch so, ist auch okay. Also der ist uns dann durch die halbe Innenstadt gefolgt und hatte ein E-Bike, war dementsprechend schneller. Wir sind mit unseren Fahrrädern aber die Treppen hochgerannt und da ist er nicht hinterhergekommen.
Aber es sind ja dann schon Situationen gewesen, in denen ihr auf Geländen gefahren seid, wo ihr eigentlich nicht rauf durftet, oder? Ansonsten wäre es ja zu diesen Situationen gar nicht gekommen.
Ich verweigere die Aussage in diesem Fall.
Okay, lass uns mal weitermachen. Ich kriege auch dieses Bild von diesem verkehrssicheren BMX nicht aus dem Kopf. Das muss sehr lustig ausgesehen haben.
Ich gehe auch schwer von aus, mit Vorderradbremse, Hinterradbremse, Lichter, Schutzblech glaube ich nicht. Ich glaube, das braucht es nicht für ein verkehrssicheres Fahrrad.
Ich glaube, eine Klingel muss dran sein.
Eine Klingel, genau.
Was ich am Skateboard, am BMX-Fahren auch so gut finde, dass es eine Sportart ist, die eigentlich kaum Altersgrenzen kennt, ne? Also von ganz klein bis ganz groß ist da irgendwie alles dabei. Wie erlebst du das in deinem BMX-Alltag? Gibt's da so eine Kernaltersgruppe oder hast du da auch Leute in deiner Community, die irgendwie 60 plus sind oder 50 plus?
Also auch wenn wir Leute mit 50 plus dabei haben, würde ich sagen, gibt's trotzdem so eine Art Kernaltersgruppe, die wahrscheinlich so zwischen 15 und 25 liegt. Also wenn ich jetzt ans Skatepark komme, gehöre ich auch schon eher zu den Älteren. Ich habe aber auch das Gefühl, das Einstiegsalter ist jetzt viel jünger. Und wenn wir zum Beispiel der Janu Kind, der auf eurem Cover ist, der ist 11 Jahre jung und er hat gestern oder vorgestern auf seinem Instagram-Profil seinen ersten Double Backflip hochgeladen. What? Mit 11 Jahren. In La Poma, in dem besagten Bikepark in Barcelona.
Ach krass.
Ja, es gibt einfach bessere Einstiegsmöglichkeiten. Es ist so ein bisschen bekannter, dieses Thema BMX. Wohingegen ich, als ich angefangen habe, ich musste mir das noch selbst raussuchen und irgendwie meine eigene Faszination dafür entdecken. Wohingegen jetzt halt einfach Angebote dafür geschaffen sind, womit ich ja auch mehr oder weniger sozusagen mein Geld verdiene, wenn wir BMX-Show- und Kursangebote machen und beispielsweise auf der Eurobike sind, dann kommen da am Tag bestimmt 200 Kinder zu uns und probieren es einfach mal aus auf Leihrädern. Die müssen sich nichts Eigenes holen. Wir haben Helme, wir haben da mobile Rampen. Wir zeigen denen davor irgendwie ein paar Backflips und Frontflips und dann sind die begeistert. Und dann hast du 200, 300 potenzielle Leute, die vielleicht danach, nach diesem Tag anfangen, BMX zu fahren. Und bei mir damals gab es sowas nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so eine Möglichkeit auch schaffen und hoffentlich dadurch ganz, ganz viel für das Thema BMX, Mountainbike, Radfahren begeistern und ja, Leute dazu gekommen, das auch zu machen.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast ja da oder arbeitest in Erlangen ja als BMX-Lehrer in der Mountainbike-Schule Cycle Training zusammen mit deinem Kumpel Max. Wie ist es zu dieser Schule gekommen, beziehungsweise wie bist du da in dieses BMX-Lehrer-Dasein gekommen?
Den Max habe ich damals in meiner Herzogenaurach-Skatepark-Zeit kennengelernt. Ich habe dann war dann im Wohnmobil unterwegs, dann habe ich in Jena 4 Jahre studiert und habe da BWL studiert. Bin im Anschluss nach München für mein Praxissemester von der Uni aus, habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben, war auch in so einer Event-Marketing-Agentur, die viel so BMX und Skateboard-Events veranstaltet hat. Auch das hat mir nicht so ganz gefallen. Und dann war ich so, okay, dann musst du wohl irgendwie was Eigenes machen, wenn du selbst damit nicht zurechtkamst. Ja, hab dann gewusst, dass der liebe Herr Max Gast so eine Art BMX-Schule schon gegründet hat und es im Bereich BMX Race macht. Also da geht es einfach darum, die schnellste Person zu sein auf einer gewissen Strecke. Das hat für mich auch ganz, ganz stark wieder diesen Trainingscharakter und so ein bisschen Gegeneinander auch und nicht so dieses Miteinander. Deswegen war das nie so ganz mein Ding. Aber natürlich, sollte hier jemand BMX Race fahren, ist auch cool. Und hab gewusst, er macht das, wollte ihn nach Tipps und Tricks fragen, hab den dann bei einem Burger und Pommes mein Konzept vorgestellt, wie ich das gerne alles machen würde. Und er war so, hey, mach das doch bei mir mit in der Firma, zieh das da drin auf. Ich habe auch schon wen für die Buchhaltung. Du musst dich um keinen Papierkram kümmern. Und ich war so, okay,
Das ist
das
das
klingt.
schlagende Argument, ja.
Genau. Und das war, glaube ich, 2019, Ende 2018. Und mittlerweile mache ich das dann dementsprechend schon so ungefähr 4 Jahre. Wenn nicht
Was
sogar fast.
genau, also du unterrichtest ja vor allen Dingen, oder ihr, ja, du hast ja auch Leute, die diese Kurse mit dir anbieten. Ihr unterrichtet ja vor allen Dingen Kinder zwischen der dritten und der siebten Klasse in euren AGs, beziehungsweise habt dann auch so Wochenend-Workshops hin und wieder. Wie muss ich mir das Konzept vorstellen, beziehungsweise vielleicht vorher noch gefragt, ne, was brauche ich eigentlich, um BMX bei euch zu fahren und warum sollte ich das überhaupt machen?
Also, das mit den Schulen ist super cool. Wir bieten AGs für den Ganztagesunterricht an. Das bedeutet, wir sind fest im Schulalltag integriert und kommen da mit einem Auto voller Räder und Rampen an die Schule und Helme. Das heißt, man selbst braucht eigentlich nichts, außer dass man im Optimalfall Teil dieser Schule ist, dass man da mitfahren kann, dass man sich da anmeldet für die sogenannte BMX AG. Sonst, wie gesagt, bieten wir immer wieder so Wochenend-Workshops an. Haben wir anfangs mehr gemacht, als dass wir es jetzt tun, weil wir jetzt einfach viel mit den Schulen beschäftigt sind. Auch wir so ein bisschen von dem Punkt Personalmangel betroffen sind und ich durch die Schulen jede Woche auch nicht mehr die Zeit und manchmal vielleicht auch nicht die Motivation habe, da jedes Wochenende, Samstag, Sonntag von 10 bis 13 Uhr noch auf dem Skatepark zu rennen. Wenn man sich da anmeldet, braucht man eine ordentliche Internetverbindung und im Regelfall so ungefähr 50 Euro. Dann haben wir da Räder, Helme, Skatepark, ist alles da. Also man braucht nichts, außer dass man vor Ort sein muss. Aber wie auch gerade schon erwähnt, es braucht doch auch diese 50 Euro. Und das ist auch was, was mir besonders wichtig war in den letzten Jahren, davon möglichst wegzukommen und möglichst viele Angebote zu schaffen, wo man eigentlich nichts für zahlen muss, beziehungsweise wo jemand anderes dafür zahlt als die teilnehmenden Personen. Weil, ja, ihr könnt es euch denken, bei so einem Wochenend-Workshop waren dann doch eher die Kinder dabei, die sich das jetzt auch locker easy leisten können, beziehungsweise wo sich die Eltern leisten können. Und ich möchte es eigentlich allen möglich machen. Und deswegen haben wir dann dieses Show- und Event-Konzept auch entwickelt. Wir haben uns ein Airbag gekauft, haben da ein bisschen investiert in mobile Rampen und bieten das mittlerweile für so Stadtfeste, Messen wie die Eurobike, die IAA in München, da waren wir, da bieten wir das an, bauen auf einer Fläche unsere ganzen Rampen auf, die wir haben. Das ist dann wie so ein kleiner mobiler Skatepark, unser Airbag, wir haben die Leihräder mit dabei. Dann machen wir dann ein paar Saltos und hoffen, dass die Kinder danach begeistert sind, das auch ausprobieren wollen. Und dann braucht es noch die Eltern, weil die müssen den Haftungsausschluss unterschreiben. Das ist wichtig. Aber wenn man uns auf so einem Event antrifft, braucht man nur diesen Haftungsausschluss und dann kann man das alles ausprobieren. Wenn ihr jetzt mal wissen wollen würdet, wo wir da so unterwegs sind, schaut gerne mal auf Instagram unter ctbmx.de vorbei, kurze Eigenwerbung hier. Da wird es immer mal gepostet, wenn wir irgendwo unterwegs sind und wir versuchen den Account auch aktuell zu halten, machen da viel. Wir haben letztes Jahr einen YouTube-Channel gestartet. Da kann man unsere Events so ein bisschen verfolgen. Wir waren auf dem Three Rides Festival in Aachen. Wir haben ein Video von der Eurobike, von BMX-Camps, von Feriencamps, die wir gemacht haben, von Eröffnungsveranstaltungen, von Veranstaltungen für Jugendeinrichtungen, für so Streetwork und sowas, Jugendzentren. Ja, das versuchen wir viel anzubieten, weil auch das alles wieder den Punkt bietet, dass die Kinder im Regelfall nichts selbst für zahlen müssen. Und das finde ich schön.
Genau, die Links, die packe ich dann auch alle in die Shownotes, dass man die da ganz gut abrufen kann. Und lass uns nochmal zurückkommen zu diesem Schulkonzept, weil ich finde das an sich super spannend. Ne? Ihr macht das ganze Jahr über und habt dann immer so, ich glaube, 8 bis 12 Kids habt ihr da. Was ist da dein, was ist da euer primäres Ziel bei dieser AG? Wollt ihr die Leute irgendwie oder die Kinder, ich weiß nicht, fürs Fahrrad begeistern? Geht's um Motorik und Gleichgewicht? Geht's um Angst und Selbstvertrauen? Wie muss ich mir da so eine Stunde, so eine AG vorstellen? Und was ist da auch primär das Ziel von euch mit der AG?
Ja, ist eigentlich alles, was du jetzt gesagt hast. Einmal Begeisterung, Fahrradfahren. Es geht ja in dem Fall auch nicht nur ums BMX, sondern dass man auch wirklich, jeder BMXer hat mindestens 2, 3 andere Fahrräder im Regelfall noch daheim. Also es ist durch diese Faszination BMX entsteht auch die Faszination Radfahren im Allgemeinen. Das wollen wir weitergeben. Der Punkt Selbstbewusstsein, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen supportet, unterstützt, Gemeinschaftsgefühl und einfach sagt, boah, voll krass, ich bin jetzt da die 3 Stufen auf dem Pausenhof runtergesprungen. Heute rocke ich auch den Schulunterricht danach. all das, einfach, dass sie da, mir ist es wichtig, dass sie eine gute Zeit haben, dass sie Spaß haben, dass sie auch natürlich auch was dabei lernen und dementsprechend auch im Straßenverkehr sicherer auf dem Rad unterwegs sind. Allgemein einfach Sport machen. Viel spielt sich doch mittlerweile leider vor Handy und Computer ab. Und ich meine, es gibt ganz, ganz viele Statistiken und sowas dazu, dass das Thema Sport bei Kindern immer weniger durchgeführt wird, dass doch dass Kinder im Regelfall ein bisschen kräftiger werden, weniger Sport machen und das bringt viele, viele Probleme mit sich in der Jugend, im Alter. Ja, und ich hoffe einfach, wir begeistern für Sport auf eine coole Art und Weise. Ich denke mal, so viele verschiedene Arten von Sport gibt's seit zig Jahren, die werden seit Ewigkeiten allen vorgestellt und vielleicht ist 2023 nicht mehr das Zeitalter des Fußballs, sondern es kommen viele neue, coole, moderne Sportarten, die wahrgenommen werden, insbesondere auch durch diese sozialen Medien, weil einfach Leute die Möglichkeit haben, sich dort viel, viel besser zu präsentieren und es gibt verschiedenste YouTube-Channels von verschiedensten Fahrern, die wirklich eine ganze Community mit sich ziehen und bestimmt tausende Kinder und Jugendliche dazu bewegt haben, sich vielleicht doch so ein Rad zu kaufen, es auszuprobieren und zu fahren. Und das finde ich schön. Und deine Fragestellung habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen und vielleicht rede ich da einfach gerade auch komplett wieder dran vorbei.
Nee, das ist völlig, also ich hatte gefragt, worum es euch bei den bei der AG geht, und das hast du dann doch schon ganz gut beantwortet. Bevor wir nochmal kurz darauf eingehen, wie so eine Stunde dann aussieht, beziehungsweise ne, was ihr auch macht, der Winter kommt jetzt, beziehungsweise der Herbst ist in vollem Gange, was ihr dann bei schlechtem Wetter macht. Hast du in den, du machst es ja jetzt schon seit ein paar Jahren, auch mit den Schulen, und ihr habt, glaube ich, momentan sind es, glaube ich, 7 Schulen, es waren schon mal mehr, mit den verschiedensten Kursen, hast du da mal den jungen Johannes gesehen, der so übermütig war, dass er bei voller Fahrt irgendwo abspringen wollte? Oder sind die Kids eigentlich eher, du hast es vorhin angesprochen, da wird viel vorm Handy und vorm Computer verbracht, dass da der Mut und die Leichtsinn will ich gar nicht sagen, aber diese Unbekümmertheit, dass die gar nicht mehr so da ist?
Nein. Also es ist wieder mal so, mal so, mal hat man Kinder, die mich darstellen, so, boah, ich, nee, niemals ziehe ich jetzt mein Vorderrad nach oben. Ich habe auf YouTube so viele Videos gesehen, wie da Leute so aufs Gesicht beifliegen. Oder es gibt welche, wo ich lieber manchmal doch dazwischen rennen würde und sage, spring mal bitte mit 5 km/h weniger ab, wenn du auf diese Rampe zufährst. Und die nur so, nee, ich will weiter fliegen. Das kann auch passieren. Was mir im Allgemeinen vielleicht ein bisschen auffällt, ich habe das Gefühl, man hat so ein bisschen das Stürzen verlernt oder das mal hinfliegen, dass da eine wahnsinnige Angst vor besteht. Und wenn sie dann doch 2, 3, 4 Mal gestürzt sind, dann merken sie manchmal, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also dass es auch gar nicht wehtun muss, wenn man mal stürzt, dass das auch vielleicht einfach mal dazugehört und man wieder aufstehen kann, und dann versucht man es nochmal und dann freut man sich am Ende umso mehr, wenn es geklappt hat.
Zumal ihr ja auch Helme und Protektoren und sowas habt ihr ja alles dabei.
Natürlich.
Und jeder Schulhof ist ja so ein bisschen anders. Du hast von diesem Begriff eine mobile Rampen schon erwähnt. Wie muss ich mir so eine AG vorstellen und wann, was macht ihr, wenn es Wetter schlecht ist?
Also so eine AG kannst du dir vorstellen, ich komme da an, wir holen alle erstmal die Räder und die Helme und die Rampen und Protektoren. Dann wärmen wir uns kurz auf, quatschen so ein bisschen, was wir die Stunde machen wollen. Ich frage natürlich auch immer, worauf sie Lust haben. Also es ist kein Matheunterricht. Ich muss mit denen nicht das 1x1 im Schuljahr durchklatschen, sondern ich muss schauen, dass sie sich bewegen und Spaß dabei haben. Das ist mein Ziel. Dementsprechend auch immer die Frage, was wollt ihr heute machen? Dementsprechend versuche ich das auch so ein bisschen anzupassen, den Unterricht. Schaue so ein bisschen, wo ich die Rampen aufstelle. Es gibt verschiedene Spiele, die wir spielen, die man immer zusammen macht. Und ich versuche denen immer so ein bisschen Tagesaufgaben mitzugeben. Heißt, ich präsentiere denen am Anfang der Stunde so 3 bis 4 Tricks und sage, hey, ich würde mich freuen, wenn bis zum Ende der Stunde jeder von euch einen von diesen Tricks so ungefähr vormachen kann. Und wenn ihr es geschafft habt, dann versucht euch doch direkt an den nächsten. Manchmal funktioniert das gut und die probieren das alle eigenständig. Manchmal funktioniert es eher weniger gut und dann mache ich das doch eher so in einer festen Gruppe, dass ich sage, okay, ich baue jetzt hier eine Rampe auf, wir stellen uns an und dann fährt da eine Person nach der anderen drüber, bekommt von mir Feedback und wir schauen, dass wir das besser machen. Ja, manchmal sitzen sie auch mal kurz 5 Minuten nebendran. Auch wie im Skatepark ist auch mal okay, dass man sich mal hinsetzt, 90 Minuten durchfahren, ist auch anstrengend. Dementsprechend, schaue ich so ein bisschen, was die machen wollen. Schaue je nachdem, wie sie zuhören, was ich aufbaue. Und die Stunde beenden wir im Regelfall mit einem Spiel wie Schneckenrennen, wer am langsamsten im Ziel ankommt. Pappe driften. Und dann einfach von irgendwelchen Kartons Pappe. Und dann fährt man damit Highspeed an und versucht, das Ding mit seinem Hinterrad mitzuziehen und so weit zu ziehen, wie es geht. Und wer es am weitesten schafft, hat gewonnen. Abdrängen ist auch der Hammer. Könnt ihr auch gerne mal mit Freunden, Freundinnen ausprobieren. Ihr sucht euch eine bestimmte Fläche, fahrt alle in dieser Fläche und wer aus der Fläche rausfährt, ist raus, oder wer den Fuß auf den Boden setzt, ist raus. Je mehr Leute, desto witziger ist es. Kann sich da so ein bisschen in den Weg fahren und was weiß ich. Probiert es gerne mal aus. Macht sehr, sehr viel Spaß. Im Winter versuchen wir, denen so ein bisschen das Fahrradreparatur einmal eins beizubringen. Also wir wechseln Schläuche, wir wechseln Reifen, wir flicken. Wir lernen so ein bisschen, wie die ganzen Teile an dem Fahrrad auch heißen. Dass man jetzt nicht sagt, das Ding da unten ist kaputt, sondern man kann explizit sagen, hey, meine Kurbel wackelt. Was ist da los? Aber dafür so ein Verständnis zu bekommen. Ich habe so eine wunderschöne...
Ihr repariert, Ihr repariert auch die Räder von den Kids, glaube ich, ne?
Ja, genau. Wir bieten sie ihnen immer an. Sie können ihre eigenen Räder mitbringen. Passiert nicht super oft, aber manchmal passiert es, dass sie ihre Räder mitbringen. Ja, dass sie einfach ein Verständnis für bekommen und jetzt nicht ein halbes Jahr nicht mehr Fahrrad fahren, nur weil sie mal einen Platten haben und entweder nicht wissen, wie sie das reparieren oder keine Lust haben, im Fahrradladen für einen Reifenschlauchwechsel 20 Euro zu zahlen. Und das wollen wir denen da mitgeben. Ich habe zudem nur eine wunderschöne PowerPoint-Präsentation angefertigt, wo so ein bisschen das Thema BMX beleuchtet wird. Woher kommt's? Wofür steht BMX? Könnt ihr mal ganz kurz nachdenken. Ich erzähle es euch gleich. Vielleicht weiß es jemand. Weißt du es?
Bicycle Motocross, oder?
Genau, Bicycle Motocross. Wobei das X natürlich ein Kreuz ist und für Cross steht dadurch.
Ja.
Woher es kommt, welche Disziplinen es gibt, warum es seit 2020 olympisch ist oder nicht warum, aber was das auch so mit sich bringt.
Das wäre tatsächlich, ich glaube, du hast hier heimlich auf meinen Fragenzettel geschaut. Das ist genau meine nächste Frage. Und zwar ist ja BMX inzwischen olympisch seit, also die Race-Disziplin, glaube ich, seit 2008 in Peking und Freestyle seit 2020 in Tokio. Wie hast du gerade diese Freestyle-olympische Disziplinaufnahme, wie hast du das oder wie erlebst du das im Alltag? Hat es einen Impact auf das, was deine Arbeit ausmacht, was du in der Community erlebst?
Es hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Oma und Opa finden BMX auf einmal interessanter, beispielsweise. Und ja, in der Szene selbst hat es eine große Diskussion ausgelöst, weil es natürlich eine Core-Sportart, alle sind super cool. So, das System und die Regeln sind uns alle egal, wir wollen sowas nicht in unserem Sport. Seite gibt's auf jeden Fall. Dann gibt's die natürlich die Chancen und Möglichkeiten dadurch sehen, dass es einfach, dass mehr Leute davon leben können, weil einfach Leute, die gut fahren, auch dann von der Sporthilfe oder sonst was mit finanziellen Mitteln mit unterstützt werden. Es gibt Trainingsmöglichkeiten, man sieht's viel mehr. Man sieht auf einmal BMX-Events auf ARD oder ZDF. Man kriegt auf einmal absurde Anfragen. Ich wäre vor 2 Monaten fast im ZDF-Fernsehgarten gelandet. Aber wie es natürlich ist, vielleicht haben es einige von euch gesehen, mussten da mit dem BMX Tore geschossen werden. Also man musste trotzdem noch Fußball spielen mit dem BMX.
Okay, Hauptsache Fußball irgendwie im Fernsehen, ne? Egal.
Hauptsache Fußball. Ja. Hauptsache Fußball. Selbst wenn sie die besten BMXer Deutschlands anholen, müssen die auf jeden Fall irgendwas Fußballmäßiges machen. Ganz, ganz wichtig. ja, ich sehe, wie gesagt, viel die Chancen und die Möglichkeiten. Ich freue mich über jede einzelne Person, die durch sowas die Möglichkeit hat, vielleicht davon leben zu können, damit ein bisschen Geld zu verdienen, durch den Alltag zu kommen. Ich freue mich über jede Person, die dadurch irgendwie gecatcht wird, weil sie auf einmal halt das im Fernsehen sieht, wo sie es nicht gesehen hätte. Das ist genau das, was ich auch vorhin mal gemeint habe, dass diese Kontaktpunkte zu dem Sport in meiner einfach nicht da waren, dass man das nicht so mitbekommen hat, dass das existiert, wie es existiert, was man da macht. Und jetzt ist es einfach da. Und im Regelfall finde ich auch sehr interessant, wenn man sich das so anschaut, sind die Aufrufzahlen für BMX-Content bei sowas relativ hoch. Also es scheint doch zu faszinieren und ich finde es auch sau spannend. Also es ist ja cool, wenn da Leute rumspringen und Saltos machen und wo hat man das vorher gesehen? Hat man davor da die Möglichkeit zu? Oder beziehungsweise gab es die Möglichkeit, aber davon haben auch nicht viele gewusst und so wird es einfach der breiten Masse viel, viel näher gebracht. Es steckt ein bisschen mehr Geld drin, es gibt mehr Möglichkeiten einfach für den Sport. Ja, ich finde es gut.
Und als ich mich jetzt im Zuge des Podcasts hier, beziehungsweise auch vor und nach dem Vorgespräch, was wir geführt haben, so ein bisschen näher mit BMX beschäftigt habe, da ist mir auch erstmal bewusst geworden, wie vielfältig und wie breit gefächert diese Sportart ist und was man da alles mitnehmen kann. Ein paar Sachen haben wir schon angedeutet, aber ich würde jetzt auch, weil wir so in Richtung Zielgerade unseres Gesprächs jetzt einbiegen, beziehungsweise die Rampe quasi, ne, wir sind jetzt rangefahren an die Rampe, sind jetzt in der Luft und landen gleich wieder. Was hast du vom BMX-Fahren oder übers BMX-Fahren so fürs Leben gelernt? Ich weiß, es ist eine große Frage, aber ich glaube, du bist schon so lange dabei und kannst da schon so auf eine 15 Jahre BMX-Erfahrung zurückgucken. Und wir haben vorhin den kleinen Rückblick gemacht auf den jugendlichen Johannes, der jetzt da vielleicht ein bisschen zu schnell manchmal unterwegs war. Was hast du durchs BMX-Fahren fürs Leben gelernt?
Wahrscheinlich diese Aufstehmentalität, dass man doch auch immer mal wieder auf die Schnauze fliegt. Aber wenn man aufsteht und es nochmal versucht, dann klappt es vielleicht doch irgendwann. Ich denke mal, das habe ich mitgenommen und so eine gewisse Weltoffenheit auf jeden Fall auch. Man kommt viel rum. Wir haben auf dieser Wohnmobilreise so viele Leute kennengelernt und ich würde bei vielen von denen, wenn ich die jetzt anrufe, obwohl ich 3 Jahre nichts von denen gehört habe, und sagen würde, hey, kann ich heute auf deiner Couch schlafen? Ich bin in der Nähe von Madrid oder was weiß ich. Dann würden die sagen, natürlich, komm vorbei.
Hm.
Dadurch, dass diese Sportart auch relativ klein ist, ist das wie so eine Familie. Und wenn man sich am Skatepark sieht, auch egal, welche Sprache man spricht, man verknüpft sich miteinander. Und das finde ich schön. Also wie oft wir irgendwo auf dieser Reise eine Dusche angeboten bekommen haben, eigentlich fast jedes Mal. Ich hoffe nicht, dass wir so gestunken haben, dass die sich dachten, bitte duscht einfach. Aber es war einfach eine riesen Gastfreundschaft und ich versuche das auch weiterzugeben, habe immer mal Leute bei mir zu Besuch, die irgendwie mal schnell eine Couch brauchen, auf der sie übernachten. Ja, auch, dass die Sportart einfach verbindet, auch altersunabhängig. Mich haben damals ganz viele so 18, 19, 20-Jährige mitgenommen in Skatehallen, die dann schon Führerschein hatten. Und meine Mutter hat es gar nicht verstanden. So, was machen diese ganzen älteren Männer in Anführungszeichen jetzt mit meinem 14-jährigen Johannes? Warum nehmen die den Tag mit nach Thüringen von 3 Stunden in eine Skatehalle, um da 2 Stunden zu fahren und fahren wieder 3 Stunden zurück? Und die mussten einmal alle zu meiner Mama zum Essen kommen und sich einmal vorstellen.
Okay, das ist ja lustig.
Damit du weißt, das passt. Und ja, das ist einfach was ich mitgenommen habe. Diese Weltoffenheit, dieses nett zueinander sein, altersunabhängig, woher man kommt, was man einfach so gut in den Alltag transferieren kann und auch sollte, denke ich mal, dass man da möglichst schön durchs Leben kommt und den Leuten um einen drumherum auch eine möglichst schöne Zeit hoffentlich bieten kann. Also dass wir alle möglichst schön, lieb und friedlich miteinander leben, was wie man leider immer wieder in den Nachrichten und überall sieht, leider nicht ganz gut funktioniert.
Das stimmt. Und deine Eltern sehen ja jetzt auch, dass du mit der Leidenschaft da dein Geld verdienst, was ich auch super spannend und super toll finde. Und du hast jetzt direkt nach unserem Gespräch, heute ist Montag, die Schulwoche geht wieder los, du fährst dann gleich an die nächsten Schulen und lieferst die Räder ab und hast dann auch noch deine eigene AG. Hast du schon einen Plan, was du für die Kids auf dem Programm stehen hast?
Heute die Sonne scheint. Bei mir strahlt die Sonne hier ins Gesicht und die haben immer super Lust auf den Skatepark. Und solange das wettertechnisch noch möglich ist, wir sind ja gerade hier Ende Oktober, war ich auf jeden Fall mit denen ins Skatepark. Ich nehme eine kleine Musikbox mit und dann machen wir dann einen aktiven, schönen Montagmorgen im Skatepark mit der Gruppe. Da gibt's einen so einen Sprung neben dem Skatepark, den wir uns tatsächlich auch mal mit der AG selbst geschaufelt haben. Und den finden sie super toll. Ich gehe schwer von aus, da werden wir wieder so ein bisschen Hoch- und Weitsprung machen an der Rampe. In dem Skatepark gibt's eine relativ hohe Quarterpipe, also so eine Rampe mit Rundung. Da hat der eine angekündigt, der möchte da heute auf jeden Fall mal wieder runterfahren. Da werde ich dem bei helfen. Und schauen, dass wir dann hoffentlich noch andere zu motivieren. Weil das Schöne ist immer, wenn eine Person anfängt, ist das Eis gebrochen und man sieht, es ist möglich. Dann schreit dann auch so, ey, das war voll einfach. Und dann sind andere da und machen so, ja, okay, vielleicht versuche ich das jetzt auch mal. Und das ist der Plan wahrscheinlich. Möglichst viele Leute diese Rampe da heute runterbekommen und ein bisschen Hoch- und Weitsprung.
Und ich glaube, es ist dann auch ein Unterschied, ob du sagst, ey, das ist ja voll einfach, oder ob das halt die Mitschüler sagen, ey, das ist voll einfach.
Das ist ein Riesenunterschied. Mir glaubt keiner was. Die sehen, ich mache da irgendwo und nehme einen Lenker und dann sagen sie, ja, Herr Winkelmann, wenn Sie das sagen, Sie können eh alles. Für Sie ist das voll einfach. Dementsprechend, ganz wichtig, immer eine erste Person finden, die sich dazu motiviert und dann schreit, hey, war voll einfach.
Dann drücke ich dir die Daumen, dass du da auf jeden Fall die richtige oder den richtigen heute findest. Ich habe noch, bevor wir aufhören, drei kleine Halbsätze für dich. Und da würde ich dich bitten, die einfach nur so spontan wie möglich mit dem ersten, was dir in den Kopf kommt, die zu beantworten. Und zwar, da lautet der erste, wenn ich mit dem BMX im Skatepark bin, dann?
Dann, oh, schwierig. Tja. Wenn ich mit dem BMX im Skatepark bin, dann vergesse ich so ein bisschen den Alltag, würde ich sagen. Was bei mir aber ein bisschen schwierig ist, weil mein Alltag ist auch irgendwie BMX-Fahren. So würde man sagt ja immer, wer das Hobby zum Beruf macht, muss nie wieder arbeiten. Aber was ist dann dein Hobby? Das ist so ein bisschen der Punkt. Dementsprechend verbinde ich da mittlerweile ganz, ganz gemixte Gefühle mit so einem Skatepark. Manchmal ist es Arbeit, manchmal ist es Freizeit, manchmal ist es beides irgendwie zugleich. Es verschwimmt so ein bisschen miteinander. Aber wenn ich mit dem BMX im Skatepark bin, dann fühle ich mich zu Hause. Könnte man das so vielleicht zusammenfassen. Egal ob mit Arbeit oder ohne Arbeit, es ist einfach so ein Wohlfühlort. Dann fühle ich mich sicher, trotz der Gefahren, die dort auf einen lauern. Man fühlt sich irgendwie sicher, man kennt sich aus, man weiß, wie es da abläuft und da fühle ich mich zu Hause. Ich glaube, das passt.
Der zweite Halbsatz, die Arbeit mit den Kindern mag ich, weil?
Weil Kinder lachen einfach schön ist. Also es ist super schön, Begeisterung von Kindern zu sehen. Die ist einfach, die ist real, wie wir sagen würden. Die spielen dir das nicht vor. Wenn die da wo runterspringen und sich freuen, dann sind die begeistert, dann schreien die vor Freude und die sind nicht so, wie wir Erwachsenen manchmal so, wenn wir dann so einen Schrei loslassen und dann so, oh, Entschuldigung, das ist kurz aus mir rausgerutscht. Die haben einfach Bock. Und das finde ich schön.
Für die Zukunft der BMX-Szene wünsche ich mir
ganz viele Skatehallen in Bayern.
Ein guter Appell an die Leute mit Geld und Einfluss hier in Deutschland.
Ja, bitte meldet euch bei uns. Ich versuche da Dinge mit in die Wege zu leiten. Ich wünsche mir viel Zusammenhalt, was eh schon da ist. Viele, viele coole Events, viele Sponsoren außerhalb des BMX-Business, die da vielleicht irgendwie einsteigen und sehen, das ist cool und vielleicht kann ich da meine Marke gut vertreten und so ein bisschen Geld in BMX reinschieben. Das finde ich schön, weil auch wenn es ein Hobby ist, ist es doch immer schön, wenn Leute damit auch irgendwie so ein bisschen ihr Geld verdienen können. Und ich veranstalte zum Beispiel auch, wir veranstalten einmal im Jahr den sogenannten Happy 20-Inch-Jam in der Skatehalle in Mühlhausen in Thüringen. Und ich tue mir riesig schwer, da Sponsoren für zu finden, dass wir dann noch Leute haben, die dann Video von drehen, die wir bezahlen können, dass die Moderatoren da halbwegs angemessenes Geld bekommen, dass wir am Ende so ein bisschen Preisgeld haben, wenn dann die besten Fahrer Deutschlands kommen, dass man denen, wenn die da richtig einen aufsenden, wie wir das auch wieder sagen würden, dass die da auch mit Preisgeld heimgehen können und mit coolen Dingen, dass das ein bisschen einfacher wird. Und wir einfach alle zusammen ganz viel Spaß haben, viel neuen Zuwachs, viele neue Hallen, viele überdachte Möglichkeiten und so weiter.
Auch dafür die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, lieber Johannes. Danke, dass du im Karl-Podcast warst und bis bald und zum nächsten Mal.
Ich danke dir ebenso und wünsche noch einen wunderschönen Tag und steigt alle auf euer Fahrrad heute.
Das war mein Gespräch mit Johannes Winkelmann. Ich bin noch immer ganz beseelt von der Lockerheit und der positiven Energie, die Johannes ausstrahlt. Und die hat direkt auf mich abgefärbt, denn obwohl ich selbst noch nie so richtig mit einem BMX unterwegs gewesen bin, habe ich jetzt irgendwie Lust bekommen, genau das mal auszuprobieren. Vielleicht nicht direkt einen Backflip auf einer großen Rampe, aber dieses Rantasten, sich trauen, seine eigenen Grenzen austesten und von anderen dabei unterstützt werden, das kann doch eigentlich nur gut sein, oder? Die Idee, all diese Dinge mit dem Fahrrad oder in Johannes Fall mit dem BMX zu verknüpfen und in einer festen AG in den Schulalltag zu integrieren, die finde ich großartig. Und ich hoffe, dass Johannes bald viel, viel mehr Schulangebote bekommen wird und auch MitstreiterInnen findet, die ihm beim Durchführen dieser AGs helfen. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann meldet euch direkt bei Johannes. Die Website und das Instagram-Profil von Johannes findet ihr in den Shownotes. Sag mal, wusstet ihr eigentlich, dass Nicole Kidman ihre Schauspielkarriere mit einem BMX-Film begonnen hat? In dem australischen Film BMX Bandits, in Deutschland lief er unter dem Titel Die BMX-Bande, spielt die damals 15-jährige Kidman das Mädchen Judy. Gemeinsam mit ihrem Kumpels PJ und Goose ist Judy Teil einer BMX-Truppe, die versucht, Geld für eine Strecke aufzutreiben. Durch Zufall gelangen sie in die Auswirkung eines, naja, rückblickend betrachtet ziemlich hanebüchenen Banküberfalls in Sydney. Man muss aber bedenken, dass der Film 1983 erschienen ist. Jedenfalls gibt's ein paar Katz-und-Maus-Spiele und selbstverständlich sind die mit vielen BMX-Szenen ausgestattet. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, am Ende siegt, wie soll es anders sein, natürlich das Gute. Und ich kann euch den Film wirklich wärmstens empfehlen. Als ich Kind war, habe ich den mehrfach geguckt und der gehört noch immer zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Es wird also Zeit, dass ich ihn mir mal wieder angucke. Bevor ich jedoch schaue, wo ich den Film auftreiben kann, noch ein Dank an all jene, ohne die das Karl-Magazin und dieser Podcast nicht möglich wären. Björn Gerteis, Sven Bergmann, Georg Zeppin, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brotbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich. Wie immer findet ihr Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt auf unserer Online-Plattform www.bikex.de und ganz wie gewohnt auf dem Instagram-Profil vom Karl-Magazin. Falls ihr Feedback habt zur Sendung oder euch bestimmte ExpertInnen oder Gäste in der Zukunft wünscht, lasst uns eine Nachricht in den Kommentaren da oder schreibt uns auch über die sozialen Medien. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein und bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.